Müssen wir alle verzichten, um das mit dem Klimaschutz noch hinzubekommen? Darf die Volkswirtschaft dann überhaupt noch wachsen? Ist grünes Wachstum ein Ding? Welche Rolle kann der CO2-Emissionshandel spielen? Diese und viele weitere brisante Fragen wurden bei 13 Fragen diskutiert. Wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video geht es um die neueste 13-Fragen-Folge mit dem Titel Klimaschutz-Doppelpunkt. Müssen wir alle verzichten? Und es kommen wirklich die Klassiker der Klimaschutzdebatte auf den Tisch. Wir gehen gleich rein.
Was kann ich machen, um den Klimawandel zu stoppen? Wie kann ich so viel wie möglich tun, um so wenig wie möglich der Umwelt zu schaden? Eigenverantwortung oder auch der sogenannte CO2-Fußabdruck waren jetzt fast 20 Jahre lang Kernpunkte, wenn über Umweltschutz diskutiert wurde. Ist ja auch klar, dass Menschen sich Druck machen. Der Klimawandel ist für uns alle spürbare Realität geworden. Alleine durch die Flutkatastrophen im Ahrtal oder in Spanien oder auch den Hurricane in Florida. Die einen sagen, um diese Katastrophen in Zukunft zu verhindern, kann und muss jeder von uns einen Beitrag leisten.
Wir sind einfach eine krasse Konsumgesellschaft und das müssen wir meiner Meinung nach mittel- bis langfristig ändern, um beim Klimaschutz noch die Kurve zu kriegen.
Die klimaschädlichen Dinge zu vermeiden, ist eine Notwendigkeit und damit gesunder Menschenverstand.
Es gibt keine Zaubertechnologie, die uns diese Krise löst. Wenn wir das ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch Lebensstile überdenken.
Die anderen finden diese Forderungen nach Eigenverantwortung nicht nur sozial ungerecht. Sie sagen auch, dass Klimaschutz so einfach nicht funktionieren kann.
Die Verantwortung für den Klimaschutz an erster Stelle auf das Individuum abzuwälzen, ist eine Strategie der Großkonzerne und lenkt vom eigentlichen Problem ab.
Klimaschutz braucht politische Mehrheiten und die gibt es nicht, wenn der Wohlstand im Land gefährdet wird.
Wenn es um Verzicht geht, dürfen wir nicht nur die zur Verantwortung ziehen, die sowieso nichts haben. Oft habe ich den Eindruck, dass es so ist. Dabei sind wir alle verantwortlich.
Jetzt aber erstmal die Frage an euch. Wo auf dem Spielfeld würdet ihr stehen? Grün für wir müssen mehr verzichten oder gelb für nee, müssen wir nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Das interessiert mich natürlich auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wo hättet ihr euch hin positioniert? Ich hätte bei Gelb gestanden, denn meine Position ist nein. Wenn man bei der Konsumseite anfängt, ist das schon viel zu spät. Man muss die Produktionsbedingungen der Welt verändern und dafür braucht es Politik und systemische Lösungen, nicht individuelles Konsumverhalten.
Rafid, du stehst auf dem Feld gegen Verzicht. Warum?
Weil eben das Narrativ der Verzichtkultur seit Jahren von Großkonzernen geprägt wird. Der Eindruck, der erweckt wird, dass man durch die Einsparung von CO2 das Klima schützen würde, ist sozusagen eine Kampagne von BP und ich möchte sozusagen bei der Kampagne nicht mitmachen und dementsprechend setze ich nicht nur auf Verzicht, sondern auf das System, auf die Politik.
Und da gehen schon Thomas und Marisa einen Schritt auf dich zu. Guck mal, so schnell kann es gehen. Marisa, du...
Ist natürlich auch kein klares Entweder-Oder, ne? Also... Ihr kennt es wahrscheinlich auch selbst. Jeder versucht ja, nachhaltiger zu leben, sich selbst zu optimieren. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine kann es aber auch mehr, weil es natürlich auch ein Privileg ist. Dafür braucht man ein entsprechendes Einkommen beispielsweise. Dafür braucht man eine mentale Kapazität. Ja, wer, ich weiß nicht, einen stressigen Alltag hat mit zwei Kindern und nicht im Berliner S-Bahn-Ring wohnt, für den geht's nun mal nur mit Auto. Und insofern ist die Frage Auto ja oder nein gar nicht für alle Lebenssituationen, für alle Leute gleich zu beantworten. Ganz einfaches, pauschales Beispiel. Ne?
Machst du ja eigentlich das Gegenteil, würde ich schon sagen, von dem, was Rafid gesagt hat. Zumindest in dem Sinne, dass du auf Instagram Tipps für ein nachhaltigeres Alltagsleben gibst. Da geht es um alles Mögliche. Also wirklich Dinge im Alltag, die man kauft. Öko-Wandfarbe zum Beispiel oder nachhaltiges Make-up oder Secondhand-Shoppen. Siehst du ein, dass das ein Privileg ist, auf diese Dinge achten zu können?
Auf jeden Fall. Ich bin auch immer jemand, der dafür plädiert, dass wir quasi Verantwortung zu handeln an Privilegien knüpfen. Also dass die Leute, die einfach mit mehr Privilegien ausgestattet sind, haben meiner Meinung nach auch eine größere Verantwortung zu handeln als jemand, der eben nicht so viel Geld zur Verfügung hat, zum Beispiel, um auf so etwas Wert zu legen. Da gehe ich voll mit und ich bin auch einen Schritt nach vorne gegangen, weil ich sage, ja, auf jeden Fall, die Verantwortung darf auf jeden Fall nicht nur aufs Individuum geschoben werden.
Ja, sehr gute Position.
Ich glaube aber schon, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, auch irgendwie was zu tun, die auch Lust haben. Zum Beispiel geht es mir so, wenn ich jetzt an das Thema Wandfarbe denke, was du angesprochen hast, wenn ich weiß, da ist irgendwie sind Stoffe drin, die zum Beispiel schlecht für mich sind, ja, oder auch für die Umwelt und dann schwer zu entsorgen sind, ja, dann möchte ich, wenn ich das weiß und über die finanziellen Möglichkeiten verfüge sozusagen, auch eine andere Wahl treffen.
Rafid, Marisa.
Ist ja auch voll okay und sogar gut, wenn sie dann für die Leute, die das sich halt auch fragen, die das wollen, ein Informationsangebot liefert, ja, über ihren Podcast beispielsweise oder auf Instagram. So, total fair. Problematisch wird es nur, wenn man sagt, naja, also Politik, da müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Das ist nur, also Klimaschutz, das fängt bei uns selber an, das müssen wir selber. Und solange wir nicht selber irgendwie mit dem Fahrrad losfahren oder auf den Brustwarzen zum Biomarkt robben, ja, dann soll man nicht den Finger auf die Politik richten. Die Position fände ich kritisch. Die hat sie nicht gesagt, ja, um das nicht misszuverstehen. Nur solche Positionen, die ich jetzt hier überspitzt dargestellt habe, ja, gibt es natürlich auch.
Lisa sagt also, sie geht sozusagen bewusst mit ihrem eigenen Privileg um und deswegen möchte sie eben auch diese Kaufsentscheidung so treffen, dass sie in gewissen Dingen verzichtet. Da kannst du ihr doch wahrscheinlich zustimmen, oder?
Leider nein, weil das ja immer noch das alte Narrativ unterstützt, und zwar Kaufentscheidungen und Konsumkritik. Und mit einer sogenannten Wir gegen die Narrativ können wir eben eine Menschheitskrise, die wir haben, die so ernst ist, nicht lösen. Wir müssen diese Krise systematisch lösen, und sobald wir sozusagen immer noch dieses Narrativ bedienen, dass wir diesen Sieg, auf diesen Siegel und auf das andere Siegel achten sollten, unterstützen wir diesen Narrativ. Auf der anderen Seite kommt auch Greenwashing, viel Greenwashing dazu. Also viel, was als klimaneutral verkauft wird, ist gar nicht klimaneutral.
Lass uns mal bei dieser allgemeinen Forderung bleiben. Jeder kann und sollte etwas leisten. Burak, was sagst du dazu? Stimmst du dazu?
Ja, klar, jeder kann und sollte was leisten. Das ist halt immer im Kontext zu sehen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man auch verstehen sollte, dass die Kapazität, sich so einem Thema zu widmen, auch da sein muss. Ich arbeite ja mit ganz vielen Menschen zusammen, mit Jugendlichen, und die würden das auch gerne tun. Aber die haben halt, viele, viele Menschen da draußen haben halt ganz andere Probleme. Die haben oftmals bei uns die erste Mahlzeit, die sie bekommen, ja. Weil ich bin Sozialarbeiter, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, 16, 17 Uhr, sage, hey, wollen wir was essen gehen? Sagt er, oh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Auf der anderen Seite schmeißen wir in Deutschland Tonnen an Lebensmittel weg.
Du sprichst jetzt gerade von Menschen, die für die erste Mahlzeit zu euch kommen, zu dir kommen und nicht viel Geld haben für Essen. Also was, wenn man auf diese Menschen zugeht und sagt, kümmert euch mal um den Klimaschutz, an welchem Punkt findest du das vermessen?
Erstmal streite ich mich immer um das Wort muss, weil ich möchte zu niemandem gehen und zu sagen, wie er zu leben hat oder wie die Leute zu leben haben.
Ja, also mal angenommen, er geht dann mit denen in Berlin einen Döner essen, ne? Dann anzukommen und sagen, ey, geht's hier mit Fleischkonsum und so weiter, ne? Das geht überhaupt nicht. Das wäre völlig falsch, und klar haben diese Jugendlichen, mit denen der dann da seine wichtige Arbeit macht, um die er sich kümmert, weniger Kapazität dafür als irgendein privilegierter, keine Ahnung, Gymnasiast, ja, aus wohlhabendem Elternhaus, wo dann nur die Biofrüchte und das Biogemüse und jeden Tag warmes Essen, wenn er nach der Schule nach Hause kommt, auf dem Tisch steht, ne? Ist ja völlig klar.
Politiker, die sich in die Medien stellen und uns sagen sollen, wie wir uns zu waschen haben und mit welchen Waschlappen wir nehmen sollen und dass wir vielleicht so sparen können. Und das finde ich einfach eine Frechheit, von oben herab so zu Leuten zu reden. Und
ja, das hat Winfried Kretschmann gemacht, das hat so in der Art und Weise auch der Bundespräsident Steinmeier gemacht. Bei dem ist es besonders perfide, denn der gilt als Architekt der Agenda 2010, die maßgeblich dazu geführt hat, dass Arbeit prekarisiert wird, dass Gewerkschaften geschwächt werden, dass Leiharbeit ausgeweitet wird, dass der Niedriglohnsektor größer wird. Ja, dass also Leute es schwerer haben, obwohl sie mal lochen gehen. Und insofern ist es auch schwieriger haben, sich, naja, klimafreundlich, nachhaltig, bewusst, ja, zu konsumieren und zu verhalten. Finde ich schon gut, dass er den Punkt hier macht. Der gehört absolut in die Debatte mit rein.
Da auch gar keine Lebensrealität zu sehen, zu gucken, wie diese Menschen wirklich strugglen jeden Tag.
Morten.
Und während die Politiker mit großen Geldern natürlich auch nicht juckt, dass mit einem CO2-Preis beispielsweise dann der Sprit teurer wird, das Heizen teurer wird, ist das für Menschen mit kleinen Einkommen die Entscheidung, halt tanken oder essen, tanken oder zum Friseur gehen. Also entweder oder. Und insofern kann man sogar verstehen, wenn Klimaschutzmaßnahmen, die beispielsweise vor allem auf den Preis gehen, ja, so CO2-Preis beispielsweise, oder die Mehrwertsteuer auf Erdgas wieder zu erhöhen, wenn das als Klimaschutzmaßnahme verkauft wird, aber bei den Leuten mit kleinen Einkommen nur bedeutet, die werden dadurch ärmer. Natürlich verspielt das Akzeptanz. Das ist übrigens auch was, was wir in der ganzen Tankrabattdebatte hatten 2022. Ja, alle gesagt, oh Gott, Tankrabatt ist ja ganz, ganz schlimm. Ja, da wurde der Sprit dann von 2,30 auf 2,10 Euro runterrabattiert. Und das sei ja so klimaschädlich. Nein, ist es nicht. Ja, denn die Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, die können nicht aufhören, Auto zu fahren, wenn der Sprit teurer wird. Die werden einfach ärmer und sparen woanders. Ja, und gleichzeitig, wenn der Sprit dann ein bisschen günstiger wird dadurch, obwohl er immer noch deutlich teurer war als vor der Krise, ja, und auch als bei der Bundestagswahl 21 beispielsweise, als Fridays for Future einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne gefordert hat, was dazu geführt hätte, dass Sprit noch immer günstiger geblieben wäre, als es durch diesen Schock dann bei weit über 2 Euro war, ja, heißt ja nicht, dass die Leute dann sagen, okay, jetzt ist Sprit ja wieder ein bisschen günstiger, jetzt geben wir Gas, jetzt verbrauchen wir mehr davon. Ne? So ist es ja nicht. Und das Ökonomische dazu ist die Preiselastizität. Also wie verändert sich der Verbrauch, wenn sich der Preis verändert? Und wenn es keine Alternativen gibt und man macht Autofahren beispielsweise dann teurer, dann können die Leute darauf nicht reagieren, indem sie weniger Auto fahren, sondern dann woanders verzichten. Ja? Also Preiselastizität beim Thema Lenkungswirkung durch Preise ein Riesenthema und wird häufig unterschätzt. Erst braucht es die günstigeren Alternativen, bevor man das Auto beispielsweise den Sprit teurer macht, denn sonst verspielt man erstens Akzeptanz und erreicht eben auch das Klimaziel nicht. Ne? Also wenn man Sprit jetzt einfach teurer macht, wir haben ja gesehen, der Verbrauch oder die Autofahrten sind auch während des Beginns der Ukraine-Krise, als Öl so teuer wurde, als Sprit so teuer wurde, ja nicht drastisch zurückgegangen. Ja, also es war noch nicht mal eine Klimaschutzmaßnahme, dafür so einen Preisschock zu sorgen.
Was sagst du denn dazu?
Und wenn die Leute das Gefühl bekommen, das hat man jetzt ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass sie sozusagen, dass in ihre persönliche Lebensführung eingegriffen wird. Es geht hier nur um ein Gefühl. Es geht gar nicht darum, ob die Politik das dann wirklich möchte. Aber wenn das Gefühl oder der Eindruck entsteht, ich muss jetzt mein Verhalten anpassen, damit wir klimaneutral werden, ich glaube, dann verliert der Klimaschutz Mehrheiten.
Gülcan, du hast ja auch gerade gehört, was Burak gesagt hat. Der meinte, es gibt manche Forderungen, die sind einfach realitätsfern, zum Beispiel für Menschen mit wenig Einkommen. Stimmst du ihm dazu?
Ja, da finde ich, dass die Menschen auch ein bisschen alleine gelassen werden. Deshalb bin ich der Meinung, also wir können nur selbst was verändern. Also von der Politik habe ich jetzt nicht so viele Erwartungen. Deshalb stehe ich auch auf dieser Seite, weil ich denke, dass jeder ein Changemaker sein kann. Jeder tagtäglich mit dem, was er oder sie tut und nicht tut, die Welt Stückchen verändert. Wir haben seit Jahren.
So, das zum Beispiel, ne, ist jetzt die extremere Variante davon. Also zu sagen, man erwartet nichts von der Politik, sondern man nimmt es selbst in die Hand. Ja, auch da bin ich raus. Ne? Weil nicht nur, dass es halt ein Privileg ist, das zu machen, sondern es entlässt und entlastet auch die Politik unnötig stark und es ist auch ökonomisch falsch, ja. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, die kann man nur politisch lösen. Ein Beispiel, wir alle Deutschen verbrauchen weniger Öl, weil wir jetzt sagen, wir fahren weniger Auto beispielsweise und machen mehr Fahrten mit dem Fahrrad. Ja, hypothetische Situation. Was würde passieren? Deutschland fragt weniger Öl nach, der Ölpreis sinkt. Wenn der Ölpreis sinkt, was ist das für ein Signal an andere Länder, die auch Öl nachfragen, ja, wenn es für die günstiger wird, ja, die fragen entsprechend mehr nach. Insofern, das ökonomische Gesetz dazu ist, Märkte werden immer geräumt, ja, und wenn wir weniger nachfragen, ändert das nicht gleich die Fördermenge, sondern erstmal nur den Preis. Die Fördermenge ändert es erst dann, wenn der Preis, wenn so viele darauf verzichten, ja, dass es sich nicht mehr lohnt, das Zeug aus der Erde zu holen, für die ganzen Ölförderer und Ölproduzenten. Nur bis dahin ist es ein weiter Weg und bis dahin, bis man so weit runter ist, sind die Anreize so groß für andere Länder, dann eben doch Energie, Strom, was auch immer aus Öl sogar herzustellen, statt auf Alternativen dazu zu wechseln. Und deswegen muss man es politisch hinbekommen, dass es attraktiv ist für die Ölproduzenten, das Zeug im Boden zu lassen, ja, und dass man es eben hinbekommt, dass es ein verlässliches Preissignal gibt und eben genug Investitionen in Alternativen.
Bundesweit zigtausende von migrantische Menschen, also für das Thema mobilisiert, die den Stromanbieter gewechselt haben, die jetzt Fahrrad fahren, die also regional kaufen. Also das sind viele, viele kleine Schritte, die in der Summe aber entscheidend sind. Wir zeigen nämlich Alternativen. Das ist ganz entscheidend. Also wir dürfen nichts verbieten.
Also ich meine das bestimmt gut, ne? Aber ich glaube, das ist eher schädlich als förderlich.
Funktioniert einfach so schlecht, sondern wenn wir sagen, okay, wenn du das kaufst, tust du dir und der Natur nichts Gutes. Zum Beispiel, wir fangen mit Papierprodukten an. So, was hast du zu Hause? Und dann gucken wir, okay, Klopapier, Haushaltsrolle, Schreibpapier. Ah, aber dafür werden Bäume ja gefällt. Also wir versuchen.
Dieses Mikrooptimieren finde ich übrigens auch, ist so ein Ding, ne? Das ist natürlich mental total belastend, wenn man damit anfängt, überall sich zu hinterfragen und zu optimieren. Besser wäre es, dass man halt sowas auch politisch regelt, die Produktionsstandards ändert, ja, das regelt. Das ist zum Beispiel nachhaltige Strohhalme, nachhaltige Papierrollen, was auch immer sie gerade da erwähnt hatte, gibt. Und dass die sogar günstiger sind als die nicht nachhaltigen, ja, oder eben die nicht nachhaltigen verboten werden. Also mit Produktionsstandards was zu regeln. Ich meine, Asbest beispielsweise haben wir auch im Wohnungsbau verboten, aus guten Gründen. Es werden immer wieder Sachen verboten für gewisse Lebensmittel oder andere Produkte. Insofern da auch, ne, das politisch lösen, nicht von allen erwarten, dass sie sich da selbst optimieren und ja sogar dabei ökonomisch, sagen wir mal, betriebswirtschaftlich für die eigene Haushaltskasse ja sogar dann draufzahlen, weil dann nachhaltigere Produkte noch teurer sind. Ja, die Sojamilch mit 19% besteuert wird, aber die Kuhmilch nur mit 7% zum Beispiel. Also gegen solche Fehlanreize anzuoptimieren, wird scheitern.
Und den Menschen die ganzen Zusammenhänge klarzustellen.
Rafid schüttelt ganz doll den Kopf. Warum?
Okay, oh.
Also erstmal, ich finde das schön gut, was Sie machen und dass es überhaupt stattfindet, auch in migrantischen Communities. Aber ich weiß nicht, ob das Problem so ein bisschen klar ist, worüber wir heute reden. Es geht um eine Menschheitskrise wie Klimawandel und da geht es nicht um ein gutes Gefühl, um den Menschen irgendwie das Gefühl zu geben, jeder kann was tun und so weiter, sondern es geht wirklich darum, dringend eine Lösung für das Problem zu finden. Aber wir sind so dermaßen damit beschäftigt, uns damit sozusagen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist auch mittlerweile auch eine Moralfrage geworden. Wer mehr verzichtet, ist moralisch irgendwie besser gestellt und so weiter. Und dementsprechend ist es auch eine soziale Frage. Ja, also wer kann sich so ein Konsumverhalten auch leisten?
Ich würde trotzdem.
Das Paradoxe dazu ist ja auch häufig, dass es so ist, dass der Fußabdruck von denjenigen, die zum Beispiel ein hohes Einkommen haben, im Biomarkt einkaufen, sich nachhaltig aufstellen, ja, trotzdem größer ist als der Fußabdruck von Leuten mit kleinem Einkommen, eher einfacher Bildungsschicht, Nicht-Akademiker, die vielleicht den Müll falsch trennen, ja, aber nicht wie die wohlhabendere, nachhaltige Familie dreimal im Jahr in Urlaub fliegen beispielsweise. Insofern, man muss immer wirklich sehr aufpassen, über was redet man da und die Lebensrealitäten der Menschen unterscheiden.
Ich will auch einen Schritt noch nach vorne gehen, weil ich finde, das ist ganz wichtig, was du machst, weil nur so du in den Dialog kommen kannst, ne? Unter anderem, und da gehe ich auch gerne einen Schritt zu meinem Kollegen hier, um auch sowas zu besprechen. Und ich weigere mich ein bisschen. Die Menschen dürfen sich selbst aussuchen, was deren Main-Thema und Topic im Leben ist. Ne? Das hat keiner das Recht zu kommen und zu sagen, Klimaschutz ist das Thema und das damit hast du dich jetzt zu beschäftigen und zwar jeden Tag und ganz viel. Wenn eine alleinerziehende Mutter gerade so über die Runden kommt und ihr nicht weiß, wo sie ihre Kinder durchfinanziert wird, kann ich nicht zu ihr gehen und sagen, ja, aber die Pole schmelzen, lass doch mal deine Kinder zur Seite. Das ist nicht mein Recht.
Klimafreundliches Leben muss nicht teuer sein, wirklich. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr sehr viele Tomatenpflanzen oder andere Gemüsepflanzen verteilt.
Gülcan sagt, es ist möglich, das ist zumindest ihre Meinung oder ihre Erfahrung aus der Arbeit.
Statt Tomatenpflanzen zu verteilen, sich in die öffentliche Debatte einmischen und von der Politik zu fordern, Obst und Gemüse nicht mehr mit 7% zu besteuern, sondern mit 0 beispielsweise, wäre, glaube ich, deutlich wichtiger.
Da sind wir bei der sozialen Frage. Aber was du natürlich auch gerade angesprochen hast, Rafid, ist die größere politische, industrielle Ebene. Lass uns da gerne mal reingehen. Es gibt ja diese Berechnungsmethode für die Einschätzung des eigenen CO2-Verbrauchs, also den individuellen CO2-Fußabdruck. Dieser Online-Rechner ist aber mittlerweile stark kritisiert. Du bist auch kein Fan davon. Erklär mal.
Also der CO2-Fußabdruck ist so eine Art Erfindung, so eine Art PR-Strategie von British Petroleum, also BP, ein Öl- und Gaskonzern. BP hat diesen CO2-Fußabdruck rausgebracht. Das wird in Bildungssystemen, in Schulen beigebracht, wie wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck messen können. Und man fragt sich, warum sich ein Ölkonzern so eine PR-Strategie überlegt. genau darum, damit wir uns hier hinsetzen und uns selbst die Schuld geben, wie wir als Einzelne das Klima retten und sie immer noch auf fossile Energie setzen, immer noch nach wie vor weitermachen.
Thomas, wenn du das hörst, lenkt diese Forderung nach individueller Verhaltensänderung nur ab vom Großen und Ganzen, also davon, dass eigentlich Industrie und Politik handeln müssen?
Ich glaube, wenn man dann wirklich stehen bleibt bei diesem CO2-Fußabdruck, dann ja. Ich sehe das aber nicht als ein Tool, das man jetzt einfach für sich alleine mal benutzt, weil dann findet man raus, man ist ein fleischgewordener Klimaschaden, ist frustriert, resigniert vielleicht. Ja, also man muss von da auch noch weitergehen. Und wenn man das klug einsetzt, dann kann das einmal ein erster Schritt sein, um sich einfach mit der Thematik auseinanderzusetzen, um es auch in den eigenen Lebensbereich zu knüpfen. Aber dann braucht es halt auch noch die Handlungsaktivierung. Was machen wir jetzt politisch? Was machen wir im Sinn des ökologischen Handabdrucks, um es erst zu ermöglichen, dass wir unsere Fußabdrücke dann auch wieder verkleinern? Und ich glaube, in diese Richtung sollte die Diskussion gehen.
Morten.
Ja, ich meine, das ist natürlich Base, ne? Zu sagen, sicher, also wenn man will, mit diesem Tool ein bisschen Bewusstsein zu verschaffen, sich Informationen zu beschaffen und dann daraus politische Schlussfolgerungen zu ziehen, ja, sehr gut. Der Hinweis trotzdem, dass BP das Tool damals, diesen Online-Rechner, beworben hat, ja, und krass verbreitet hat, ist auch gut, ist auch wichtig. Und klar ist das eine Strategie von Big Oil zu sagen, optimiert ihr euch mal, ja, und wir produzieren weiter. Das ist eben, deswegen sage ich, man muss auf der Produktionsseite dieser Welt ansetzen und nicht auf der Konsumseite dieser Welt.
Du bist dem gerade einen Schritt zugegangen. Stimmst du ihm zu?
Ja, also ich finde es gut, wenn wir uns, oder habe nichts dagegen, wenn man sich mit dem eigenen Fußabdruck mal auseinandersetzt, um eine Größenordnung dafür zu bekommen, was man sozusagen, was der Einzelne persönlich beiträgt. Aber eben, dann muss man die Größenordnungen auch sich klar machen. Also ich habe einen Kollegen, der hat seinen ökologischen Fußabdruck von 8 Tonnen im Jahr auf 4 Tonnen gesenkt. Dafür verzichtet er auf Flugreisen, dafür isst er kein Fleisch mehr, dafür fährt er nur noch mit dem Fahrrad und besitzt kein Auto und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also damit spart er 4 Tonnen im Jahr ein. Der müsste 1 Million Jahre lang leben, dieser Mensch, um so viel CO2 einzusparen, wie die letzten 6 Atomreaktoren, die Deutschland abgeschaltet hat. Und wenn wir über Größenordnungen reden, wo man CO2 einsparen kann, denn das müssen wir ja alle weltweit tun, dann sollten wir erstmal darüber reden, wie wir dieses Energiesystem, was wir haben, weltweit, wie wir die Energie klimaneutral bekommen. Und dafür muss es politische Rahmenbedingungen müssen gesetzt werden, damit ein Anreiz gesetzt wird für die Energiewirtschaft und auch die restliche Wirtschaft, um runterzukommen beim CO2-Ausstoß. Der Klimaschutz muss so gemacht werden, aus meiner Sicht, das ist jetzt eine rein politische Frage, dass er den Wohlstand im Land nicht massiv gefährdet. Wenn er das tut, dann gibt es dafür keine politischen Mehrheiten mehr.
Thomas, was?
Ja, also da würde ich zustimmen. Ne? Wir sehen, dass reaktionäre und rechte Kräfte stark werden, wenn die Leute verarmen. So, und jetzt gibt es zum Beispiel welche, die sagen, ja, schaut mal her, die globalen CO2-Emissionen, die steigen immer noch Jahr für Jahr, in Klammern, was richtig ist, aber während Corona sind sie gesunken, also ist Corona die Blaupause. Und da sage ich nur, Vorsicht, ja, Corona hat erstens ganz viele Todesopfer hervorgebracht, zweitens ganz viele Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt, Selbstständige um die Existenz gebracht, Leute vereinsamt, das bitte nicht als Blaupause, als Musterschablone für Klimaschutz. Ne? Klar, wenn die gesamte Weltwirtschaft runterfährt, sparen wir Emissionen. Nur, das sind ja keine nachhaltigen Einsparungen. Ne? Dafür ist eben viel wichtiger, wie er gesagt hat, das Energiesystem umzukrempeln. Und auch beim Energiesystem merkt man wieder, dass der eigene Einfluss halt begrenzt ist. Ne? Wenn man einem Fernwärmesystem angeschlossen ist oder bald angeschlossen wird, als Haus, ja, dann ist eben die große Frage, welcher Energieträger wird eigentlich durch dieses System geschickt? Das kann man selbst kaum beeinflussen. Wenn man Mieter ist und da ist eine Gasheizung drin, so, dann hat man auch keine Chance auszuweichen, wenn Gas teurer gemacht wird. Mehrwertsteuer wieder von 7% auf 19% angehoben, CO2-Preis erhöht, Erdgasspeicherumlage, Gasnetzumlage, all das, ja, angehoben, wird also teurer. Nur als Mieter kann man sich da ja gar nicht rausoptimieren, ne? Und da sind eben solche Dinge wie jetzt das Gebäudeenergiegesetz, das Heizgesetz sehr, sehr wichtig. Der Ausbau der Erneuerbaren sehr, sehr wichtig. Denn die ermöglichen ja sehr häufig erst, dass man als Einzelner es schafft, sich nachhaltiger aufzustellen. Also es ist viel einfacher, nachhaltiger und wirkungsvoller, wenn die Politik das System, ja, es einfach macht, statt als Einzelner zu versuchen, sich gegen die Politik, gegen das System anzuoptimieren.
Was muss denn passieren, damit damit sich wirklich etwas verändert? Also passiert diese Veränderung von der Gesellschaft heraus oder wo muss es deiner Meinung nach anfangen?
Ja, das greift ineinander, würde ich sagen. Ich möchte noch kurz auf das Wohlstandsargument eingehen. Bei dem bin ich so einen halben Schritt zurückgegangen, weil ich finde...
Übrigens noch ganz kurz dazu. Wir werden jetzt bei der nächsten Wahl, wir haben es bei der EU-Wahl, bei den Ostwahlen gesehen, dass Klimaschutz an Relevanz für die Wahlentscheidung verliert. Warum? Weil die Leute ärmer geworden sind. Und das ist ja der Beleg dafür, ja, wenn man Verarmung, Rückschritt, Stagnation, das als Klimaschutz begreift, ne, dann sagen die Leute... Nee, dann sind mir andere Themen wichtiger. Ja, mein eigenes Wohlergehen, meine eigene wirtschaftliche Lage, mein Aufstieg und.
Ich finde, dass man vielleicht Wohlstand mit Wohlbefinden ersetzen sollte. Denn langfristig gesehen ist die eigentliche Bedrohung für Wohlstand der Klimawandel. Ja, und wenn wir nichts machen, dann wird es da so richtig problematisch. Das ist aber vielleicht auch das Problem, wenn wir...
Auch das ist natürlich richtig, ne? Krisen durch Starkwetter, Unwetterereignisse, durch Erderwärmung. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht, weil wir jetzt so viel über Emissionen sprechen, haben wir noch andere planetare Grenzen, ne? Die Versauerung der Meere beispielsweise, das Artensterben, all das beraubt uns auch an Lebensqualität, an Wohlstand, an Wohlbefinden. Statt Wachstum würde ich übrigens auch immer sagen Entwicklung. Und Wohlstand misst man auch nicht am besten am Bruttoinlandsprodukt, ist ja auch klar. Aber ich meine, jetzt gerade der Fall in Deutschland, Reallöhne gesunken, Arbeitslosigkeit gestiegen, 3 Jahre verzichtet, ökonomisch wegen Inflation, ja, unfreiwillig. Wir sehen, das hat die AfD stark gemacht und Klimaschutz als Thema der Relevanz beraubt. Leider. Übrigens, kurzer Einwurf, über diese Wahlanalysen habe ich auch im Geld für die Welt Newsletter geschrieben. Hier gibt's regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu dem ganzen Content auf YouTube. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus. Link jetzt unten in der Videobeschreibung. Und als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Das könnt ihr auch über den Geld für die Welt Newsletter machen. Da gibt's ein monatliches Bezahlabo ab 5 Euro, da kommt man hinter jede Paywall. Und im Jahresabo ist es sogar noch günstiger. Wenn das was für euch ist, würde mich das freuen. Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei.
Wir eben auch immer in Wachstum denken und Wachstum bedingt den Konsum. Und den Konsum kriegen wir dann halt nicht völlig klimaneutral hin. Was aber besonders wichtig ist, die Akzeptanz von verschiedenen Maßnahmen. Ja, also wir sehen das ja bei Windrädern, da wissen wir, das ist eine relativ klimafreundliche Stromgewinnungsform, bei allen Nachteilen, die sie auch hat. Aber sowas braucht Akzeptanz.
Rafid, du kommst aus Bangladesch und deine Herkunft hat dich klimapolitisch auf eine Art geprägt. Erklär mal, warum.
Der Wohlstand der Industrienation basiert auf Ausbeutung von Ländern der globalen Süden und so weiter. Und dementsprechend bin ich da auch auf dich zugegangen. Und das habe ich immer... mehr gemerkt im Rahmen meines Aktivismus ist, dass ich in dem Land, in dem ich heute lebe, in einer Industrienation wie Deutschland, 2% sozusagen von Gesamtausstoß der CO2, was weltweit ausgestoßen wird, ist von Deutschland. Das ist sehr, sehr niedrig im Vergleich zu USA, China und Indien zum Beispiel. Aber Deutschland hat eine historische Verantwortung, was eben diese ausbeuterische Wohlstand angeht. Deshalb hat mich das...
Aber Deutschland ist, ja, jetzt kann man sagen, nur weniger als 2% Anteil an den globalen CO2-Emissionen, aber wir sind trotzdem eins der größten Länder, ja, nicht so groß wie China, USA, Indien und Russland oder Japan, aber wir sind eben auch unter den Top 10, ja? Sollte man nicht vergessen.
Geprägt und ich bin eher deswegen auf die Straße gegangen, also für Klimagerechtigkeit, aber auch an zweiter Stelle wegen Klimawandel, genau.
Gülcan, stimmst du ihm dazu?
Also es ist tatsächlich so, wenn wir die einzelnen Menschen erreichen, dann wird es irgendwann zu einem Kollektiv wirklich. Also irgendwann wird es wirklich der Kipppunkt erreicht, wo sie was fordern einfach und wo sie auf die Straße gehen. Und das heißt, die Menschen, die wir seit Jahren mobilisieren, die gehen auch auf die Straße, die unterschreiben die Petitionen, die fordern durchaus von der Politik, was zu tun ist. Wir sollten Dinge tun, die wirklich die Zivilgesellschaft auch stärkt, um die Politik auch stärker unter Druck zu setzen. Denn freiwillig tun sie das ja nicht unbedingt.
Das ist gut.
Kann das so funktionieren, deiner Meinung nach, so wie Gülcan das gerade gesagt hat, die Zivilgesellschaft stärken?
Also ich bin immer dafür, die Zivilgesellschaft zu stärken, wobei ich sie als sehr stark empfinde in Deutschland. Also nochmal, es geht, glaube ich, darum, wenn wir Klimaschutz wirklich wirksam gestalten wollen und wir setzen auf den Einzelnen, dann müssen dabei halt sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel Verzicht üben, damit das gelingen kann, damit diese Größenordnung erreicht wird, die wir brauchen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Also ich bin nicht gegen den Verzicht des Einzelnen. Ja, jeder kann das so machen, wie er möchte.
Erst recht, ne, weil ja da die Verzichtsdebatte eine aus den sehr wohlhabenden Staaten ist. In China braucht man mit Verzichtsdebatte nicht kommen. Da haben viele Leute gerade erstmal auch in ihrer Familie die ersten Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt, ja, sozioökonomischen Aufstieg mal wieder und mehr Wohlstand, auch wenn die pro Kopf noch immer weit hinter dem deutschen Niveau oder dem US-amerikanischen Niveau, ja, selbst dem durchschnittlichen europäischen Niveau beispielsweise sind. Denen braucht man damit Verzicht, ja, gar nicht zu kommen. Das ist auch keine Debatte, die es da gibt. So.
Da bin ich total dafür. Nur wenn wir dann sagen, das muss jetzt sozusagen, alle sollen so leben, nur noch Fahrrad fahren, kein Fleisch essen und nicht mehr in den Flieger steigen. Ich glaube, dann werden am Ende Parteien gewählt, die den Leuten versprechen, mit uns müsst ihr gar keinen Klimaschutz mehr machen.
Marisa, stimmst du Morten dazu? Also ist Verzicht vielleicht auch einfach zu unattraktiv und teilweise zu elitär?
Also ist es nicht sexy, keiner möchte freiwillig verzichten. Ich glaube trotzdem, dass wir vor der Herausforderung stehen, dass wir einfach als Gesellschaft zu einer krassen Konsumgesellschaft geworden sind. So, ne? Also wenn ich sehe irgendwie, was zum Beispiel an Kleidung uns verkauft wird, wie oft wir gesagt bekommen von der Industrie, ich weiß nicht wie viele, 20 Kollektionen oder so bringen die ganzen Fast-Fashion-Riesen im Jahr raus. Die Sachen, die halten nicht mehr lange, die haben eine schlechte Qualität, die werden unter schlechten Bedingungen produziert. Und ich habe erst vor kurzem eine Zahl gelesen, irgendwie ist im Ökom-Verlag ein neues Buch rausgekommen. Da heißt es, dass wenn Textilkonzerne nur die Kleidung produzieren würden, die wir auch tatsächlich tragen, würden sie 62% weniger produzieren, weil der Rest ungenutzt im Kleiderschrank liegt. Und da darf man dann, finde ich, schon die Frage danach stellen, hat das was mit Verzicht zu tun, wenn wir dann sagen, okay, und dann kauft man halt nicht das 150. Teil in diesem Jahr oder ist das dann vielleicht doch einfach irgendwo ein Auswuchs? Das ist eine Frage, die sich vor allen Dingen die sehr privilegierten Menschen unserer Gesellschaft stellen sollten, weil das natürlich in Gesellschaftsschichten, wo halt nicht so viel Geld vorhanden ist, da findet kein Überkonsum in diesem Maße statt.
Da würde ich gerne direkt anknüpfen. In Deutschland haben die Einkommensstärksten einen doppelt so großen Fußabdruck wie Menschen mit niedrigem Einkommen. Müssen Sie dann auch hauptsächlich verzichten, Morten?
Naja, es geht eigentlich darum, hier einigen, ist der Kapitalismus eigentlich noch das richtige System, um sozusagen Klimaschutz irgendwie wirksam zu erreichen? Ich warne nur davor, und zwar allein deshalb, ich glaube, selbst in Deutschland gäbe es keine Mehrheiten dafür, den Kapitalismus jetzt abzuschaffen und Verzicht von oben zu verordnen, aber im Rest der Welt erst recht nicht. Also die Länder des globalen Südens, was wollen die eigentlich? Die wollen erstmal aufschließen zu unserem Wohlstand, die möchten vielleicht auch mal Mercedes fahren. Die wollen nicht vorgeschrieben bekommen, dass sie für den Klimaschutz sozusagen auf Wohlstand verzichten. Und was wir jetzt nochmal...
Also in den Ländern geht es noch nicht darum, ja, des globalen Südens auch mal Mercedes zu fahren. Das ist nur für die absolute Upper Class da, wenn dann ein Thema. Sondern überhaupt mal eine vernünftige Infrastruktur zu haben. Ja, eine sichere Infrastruktur beispielsweise. Sauberes Trinkwasser, genug Essen, vernünftiges Rentensystem, all das, ja, ist der Mercedes noch ganz weit weg.
Genau die Frage.
Die Frage war, ob, wenn wir darüber sprechen, wer welche Verantwortung trägt und einfach Zahlen zeigen, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viel CO2 verbraucht wie 2/3 der Menschen, sollten diese Menschen mehr verzichten.
Aber dann ist immer die Frage, wer schreibt das jetzt vor? Also wenn jetzt ein wohlhabender Mensch 20 Mal im Jahr oder 50 Mal im Jahr irgendwo hinfliegt, dann kann er das vielleicht für seinen persönlichen Genuss tun, weil er irgendwie in den Urlaub fliegt oder weil er in Stockholm mal ein schönes Wochenende einrichten möchte oder er tut das, weil er ein großes Unternehmen leitet und Aufträge an Land zieht, die vielleicht 5.000 oder 10.000 oder auch 20.000 Menschen ein Einkommen ermöglicht. Und dann ist immer die Frage sozusagen, wie setzt man das ins Verhältnis? Wer sagt denn dann, dass dieser Verbrauch jetzt irgendwie falsch ist und der andere nicht? Deshalb glaube ich, man kann das relativ einfach lösen mit dem Emissionshandel. Der muss sektorübergreifend eingerichtet werden. Der Emissionshandel sorgt dafür, dass das Ausstoßen von CO2 immer teurer wird. Und dann wird ein Anreiz gesetzt für alle, um CO2 wirksam einzusparen. Und dann muss man sich noch darüber austauschen, ob man die sozialen Folgen eines solchen Handels abfedern kann, indem man zum Beispiel Klimageld auszahlt an Personen, die am unteren Ende des Einkommensspektrums
sind. Thomas, wenn du...
Das Problem an dieser Story ist, so die Einkommensstärksten und die Reichsten, ja, die verbrauchen natürlich viel mehr Ressourcen, die erzeugen viel mehr Emissionen. Das stimmt alles, nur wenn man das dann teurer macht, heißt das nicht, dass die verzichten, ne? Denn Wer sehr viel Einkommen hat, wer sehr viel Geld auf dem Konto hat, ja, der sehr vermögend ist, der hat eine hohe Sparquote. Wenn man jetzt das Fliegen beispielsweise teurer macht, ja, dann fliegen die deshalb nicht weniger, sondern geben dafür dann eben mehr Geld aus und verzichten darauf, ein bisschen was mehr zu sparen. Insofern, das mit höheren Preisen zu lösen, ist sehr, sehr schwierig. Und es wird umso schwieriger, je ungleicher die Einkommens- und Vermögensverhältnisse werden. Deswegen ist es auch so wichtig und auch gut für die Klimadebatte, ja, wenn man eben über Ungleichheit, wenn man über Verteilung spricht und da versucht, das zu adressieren.
Wenn du das hörst, was sind denn deiner Meinung nach Alternativen?
Besser im Sinne von sozialer und auch wirkungsvoller wäre es, die klimafreundlichen Alternativen erstmal radikal günstiger zu machen. Ja? Also zum Beispiel gratis ÖPNV-Nutzung, ja? Ticketfrei, kostenfrei Bus fahren zu können, Hürden abzubauen, damit die Leute den Bus nehmen, statt das Auto beispielsweise, dass sich diese Kalkulation verändert. Obst, Gemüse, pflanzliche Lebensmittel, regionale Lebensmittel deutlich günstiger zu machen. Ja? Entweder über Subventionen oder natürlich über die Mehrwertsteuer kann man zum Beispiel auch schon mal was machen. Was auch immer. Also statt Sachen teuer zu machen, die Leute gerade noch brauchen, wo sie keine Alternativen zu haben, lieber Alternativen günstiger machen, damit die eben besser und günstiger werden. Anderes Beispiel ist die Förderung von Wärmepumpen beispielsweise. Die Kaufprämie für E-Autos. Ja, das wird nicht als Verzicht oder so wahrgenommen, sondern das wird als Fortschritt, als Zugewinn an Lebensqualität wahrgenommen. Und wenn das die Leute dazu bringt, auf das braune, schmutzige zu verzichten, ey, geil, ja, so funktioniert es. Und ich glaube, besser, als wenn man sagt, oh, wir müssen die Flüge reduzieren, machen die jetzt teuer. Die Reichen werden trotzdem weiter fliegen. Und ganz viele Leute in Deutschland haben überhaupt sowieso nicht genug Geld, um solche Flugurlaubsreisen zu machen, sollte man auch nicht vergessen. Und die Mittelschicht ist dann die, die auf ihren einen Jahresurlaub dann verzichten muss. Ja? Da erzeugt man dann Frust und das ist wieder politisch gefährlich. Insofern nicht die beste Lösung.
Also der Emissionshandel kann eine Lösung sein, wenn er perfekt funktioniert. Das tut er momentan augenscheinlich nicht. Ich würde aber gerne noch einmal zum Verzichtsnarrativ zurückkommen. Und Menschen sind schon prinzipiell.
Ganz kurz dazu, dass der Emissionshandel nicht funktioniert. Hier sehen wir den EU-Emissionshandel. Ja, jahrelang lag der Preis am Boden. Dann hat er sich plötzlich 2021 von 20 auf 100 Euro verfünffacht in kurzer Zeit, ja, dann wieder halbiert, der funktioniert nicht. Besser wäre eine CO2-Steuer, die Jahr für Jahr 3, 4, 5%, was auch immer teurer wird, sodass man einen verlässlichen Anstieg hat. Dann können alle sich darauf einstellen. Denn wie soll eine Firma, die investiert, wenn ihr auf diesen Chart guckt, mit welchen Preisen sollen die für 2030, 2035 rechnen? Das ist pures Chaos, man weiß es nicht. Und dann wird im Zweifel eben die falsche Entscheidung getroffen. Und das ist nicht gut. Ja, deswegen großes Problem dieser CO2-Emissionshandel. Und es wird immer so getan, ne? Mit dem Emissionshandel legen wir die Menge an CO2-Emissionen fest und erreichen das Ziel sicher. Nein, wenn eine Firma, die zum Beispiel Emissionszertifikate kaufen muss, in einem Jahr mehr produziert hat, als sie Emissionszertifikate hatten, ne, dann haben die ja mehr Emissionen ausgeschieden. Und was passiert, dann müssen sie eine Strafe dafür zahlen. Also am Ende ist auch das, ja, dieses vermeintliche Mengensystem, einfach nur eine Bestrafung, ein Preissystem, ebenso wie es eine echte CO2-Steuer statt ein Emissionshandel wäre.
Sie sind bereit zu verzichten, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Erstens, man muss den Sinn verstehen des Verzichts. Zweitens, Verzicht muss zeitlich begrenzt sein. Das sieht man dann in der christlichen Fastenzeit vor Ostern, wo ein paar Menschen vielleicht auf Bier verzichten, aber unter der Bedingung, dass sie sich dann zu Ostern so richtig wieder genießen, sagen wir es einmal so. Also der Verzicht funktioniert als Narrativ nicht, wenn es um das Klimathema geht. Wir brauchen da eine andere Sprache. Warum reden wir nicht von Verbesserungen, von Verbesserungen in unserer Lebensqualität für uns selbst, auch für unsere Kinder und Enkelkinder.
Also Kommunikation, also positive Kommunikation. Burak, ist das auch etwas, was dich überzeugt?
Ja, aber es sollte nicht von der Debatte ablenken, ne, und die Dinge schön zu reden. Also wir können so viel auf Fleisch verzichten, wie wir wollen, und Fahrrad fahren und Bus fahren, wie wir wollen. Aber wenn unser Konsum andere immer noch reicher macht und immer reicher macht und noch mehr profitieren lässt, dann ist es doch keine persönliche Entscheidung.
Was wäre denn dein Vorschlag?
Ich finde politische Teilhabe und Aufklärung super wichtig. Ich finde einen niedrigschwelligen Dialog super wichtig, dass man die Sprache so ändert, dass wir alle dran teilhaben können. Ich finde auch, dass man Systemkritik stellt und sich mal das System anschaut, in dem wir uns bewegen, wichtig. Ich glaube nicht, dass wir das Ding von heute auf morgen lösen können. Ich glaube nicht, dass es zu einem Ziel führt, wenn wir ständig alle nur vor unsere Haustür kehren und einen Schuldigen oder einen Verantwortlichen suchen. Auf der einen Seite ist es eine politische und eine systemische Frage. Und zuarbeiten können die, die sich leisten können. So sehe ich
also das. Noch, genau, dass es sozial gerecht ist. Ja. Um das noch hinzuzufügen, Rafid, es gibt ja Maßnahmen, wie zum Beispiel, also es wurde jetzt der Emissionshandel gerade angesprochen oder zum Beispiel die CO2-Steuer gibt seit 2021. Ist das eine gute Maßnahme, deiner Meinung nach?
Ja, auf keinen Fall, weil
eine CO2-Steuer haben wir nicht wirklich. In Deutschland gibt es ja neben dem EU-Emissionshandel noch den deutschen Emissionshandel, der dann bald in den nächsten Jahren in den EU-Emissionshandel aufgeht. Also wo dann auch Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Im Moment ist der Preis noch gedeckelt. Ja, damit wirkt quasi der deutsche Emissionshandel wie eine CO2-Steuer, aber es ist keine wirkliche Steuer.
Man muss erstmal so verstehen, was so dahinter steckt. Ja, also Firmen könnten theoretisch, also Großkonzerne könnten theoretisch ihr Verhalten nach wie vor so beibehalten, das heißt nach wie vor CO2 ausstoßen, wie sie immer gemacht haben, aber dafür sozusagen diese Zertifikate kaufen. Und indem sie diese Zertifikate kaufen, kriegen sie direkt ein klimaneutrales Siegel drauf.
Nee. Ach, das fällt mir so häufig auf. Der Emissionshandel, ja, die CO2-Zertifikate, die man da kauft, sind was anderes als Zertifikate, die man kauft, die heißen leider auch CO2-Zertifikate, als wenn man was produziert und für das Produkt XYZ, wo Emissionen bei ausgestoßen werden, dann irgendwelche Wälder am anderen Ende der Welt kauft, die dann wieder CO2-Emissionen senken und das dann verrechnen und sagt, jetzt sind unsere Produkte CO2-neutral. Das sind andere Zertifikate als die im EU-Emissionshandel. Das hat er leider miteinander verwechselt.
Und das ist schon ein manipulierend genug für mich, finde ich. Also wenn ich morgen eine Firma gründe, könnte ich mein Produkt als klimaneutral verkaufen, wenn ich für 2000 Euro ein CO2-Zertifikat kaufe. So läuft das und das ist total Quatsch.
Also du bist großer Kritiker des Emissionshandels. Lustigerweise stehst du auf einem Feld mit Morten, der es vorhin als Positivbeispiel angebracht hat. Was denkst du denn zu dem, was Rafid gerade gesagt hat?
Die sprechen über ganz unterschiedliche Dinge.
Nichts Gutes. Weil das einfach auch so nicht stimmt. Der Emissionshandel wirkt deshalb nicht, weil er nicht scharf geschaltet ist. Weil die Kosten, die Vermeidungskosten, die im Moment anfallen, viel zu gering sind. So, und dann kommt noch hinzu, er ist nicht sektorübergreifend. Das heißt, er gilt nicht für alles, sondern er gilt...
Auch er spricht jetzt wieder über den EU-Emissionshandel, nicht über diese CO2-Zertifikate. Ich kaufe einen Wald am anderen Ende der Welt, ja, und 27 Bäume aus einem Wald und kann das dann quasi verrechnen mit meinen Produktionsemissionen und sagen, ich bin CO2-neutral. Wirklich, zwei Paar Schuhe, Äpfel und Birnen.
Im Moment in der Europäischen Union nur für den Energiesektor. Er soll jetzt ausgeweitet werden, was eine sehr, sehr gute Maßnahme ist. Innerhalb dieses Energiesektors hat aber der Emissionshandel schon sehr, sehr große Wirkung entfaltet. Die CO2-Emissionen in Europa gehen konstant nach unten wegen des europäischen Zertifikatesystems. Wer also behauptet, dass das nichts wirkt, setzt eine Falschbehauptung in die Welt. So. Der andere Weg, den man nehmen kann, sind Verbote. Man sagt einfach, wir verbieten den Verbrenner. Wir verbieten
die CO2-Emissionen in Deutschland sind übrigens auch vor Einführung des Zertifikatehandels zurückgegangen. Ja, also sehen wir hier, seit 2008 gibt es den zwar formal, aber so richtig wirken eigentlich tut er erst ab 2021, ja, oder meinetwegen ab 2018, wo wir nochmal eine Steigerung hatten. Jetzt, das vorher 5 Euro pro Tonne CO2 gekostet hat, weil viel zu viele Emissionen da drin waren, ja, das war ja alles lächerlich. Klar, in der Aussicht darauf, dass das in Zukunft ein Thema wird, hat das schon einen Effekt gehabt, ja, aber nicht so krass wie jetzt dargestellt. Und hier sehen wir die CO2-Emissionen in Deutschland und siehe da, seit 1990 geht es zurück. Wir haben also, anders als behauptet, eine Entkoppelung, ja, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Bruttoinlandsprodukt, weniger CO2-Emissionen, nur sie reicht eben noch nicht, um hier unten bei unseren Zielen natürlich anzukommen.
Den Einbau von Gasheizungen in Häuser. Wozu das geführt hat, haben wir ja in dieser Legislaturperiode, die jetzt früher zu Ende geht, als alle erwartet haben, gesehen. Also das Heizungsgesetz hat zu einem großen Aufschrei geführt. Die Leute haben das als Bevormundung empfunden. Und ich glaube, es gibt einen viel, viel einfacheren Weg, der überhaupt auch psychologisch nicht zu so einer Überspannung führt. Und das ist eben der Emissionshandel.
Thomas, wenn du psychologisch hörst, stimmst du dazu?
Nee, also keine Förderung für klimafreundliche Alternativen zu machen, ja, und Verbote für den Einbau von fossilen Heizungen sorgt dafür, dass die Leute eben den CO2-Emissionshandel und die permanent steigenden Betriebskosten unterschätzen. Dann laufen sie in eine Kostenfalle, die sie dann irgendwann ärmer macht. Insofern diese Kritik am Heizgesetz nach dem Motto, das wäre jetzt für die Leute so überfordernd, ja, ist falsch, weil da natürlich auch viel Propaganda zugemacht wurde. Ja, Habecks Heizhammer, sage ich nur.
Zu?
Also das Erste war, ich weiß nicht, ob man die Korrelation und Kausalität da unbedingt vermischen sollte. Okay, die Emissionen sind runtergegangen. Man kann das vielleicht auf den Emissionshandel zurückführen, vielleicht auch nicht. Natürlich haben wir ein Problem mit dieser ganzen Verbotsdebatte. Warum reden wir von Verboten? Es geht doch in Wirklichkeit um sinnvolle Regeln. Es ist ja so gesehen auch verboten, dass ich mit 180 Sachen an einem Kindergarten vorbeirase. Nimmt aber
Guter niemand Punkt.
Als Verbot wahr, nimmt man als sinnvolle Regel da. Und fossile Brennstoffe nicht mehr zu verbrennen, und auf das läuft es ja hinaus, ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Regel, die man sehr schnell umsetzen muss.
Morten, du hast gerade angesprochen, es gibt natürlich noch verschiedene andere Forderungen, zum Beispiel aus dem aktivistischen Umfeld, wie jetzt Fridays for Future oder auch vom Umweltbundesamt gibt es die Forderung, klimaschädliche Subventionen als erstes zu streichen. Das Umweltbundesamt listet zum Beispiel Mehrwertsteuervergünstigungen für tierische Produkte auf oder auch die Subventionierung des Flugverkehrs. Marisa, was hältst du davon?
Ich glaube, es kann halt nur eine Maßnahme von vielen sein. Ich denke, dass wir ganzheitlich sozusagen angreifen müssen, damit das halt irgendwie funktioniert. Ich glaube, dass wir eben auf der einen Seite in der Gesellschaft ein bisschen so einen Mindset-Wandel eben weg von dieser Überkonsumgesellschaft brauchen hin zu, okay, wir gucken nochmal, was ist denn so ein gutes Leben für alle? Wie kann das aussehen? Was brauchen wir dafür? Und dass da sich jeder ein bisschen auch natürlich an die eigene Nase fasst und sagt, okay, muss das und das jetzt sein? Und gleichzeitig brauchen wir aber definitiv diesen Systemwandel. Ich glaube aber, dass das halt voll krass miteinander einhergeht, weil nur die Leute, die halt auch für dieses Thema sensibilisiert sind, werden am Ende auch an der Wahlurne sagen, und ich möchte dieser Partei, weil die ein schlüssiges Konzept irgendwie vorlegt, wie das funktionieren kann, meine Stimme geben.
Morten, lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss über diese klimaschädlichen Subventionen sprechen. Findest du das eine gute Idee oder findest du das eine schlechte Idee?
Wenn es sich denn wirklich um Subventionen für klimaschädliche Emissionen handelt, dann ja, das ist im Zweifel, muss man sich das dann genau angucken. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz zum Abschluss, um den Blick zu weiten. Das ist ja wirklich so, wenn man jetzt China und Indien sagen soll, würde, ne? Und es ist ja eine weltweite Frage und die haben den rein absolut betrachteten viel höheren Ausstoß als wir. Das heißt, wir können natürlich über die historische Verantwortung Deutschlands diskutieren, ist okay, weil Deutschland verbrennt viel länger schon fossile Rohstoffe. Nur am Ende kommt es trotzdem darauf an, dass China seinen Ausstoß auch maximal nach unten fährt, weil sonst, weil das heizt die Erde halt auf. Ja, das sind rein absolut betrachtet ja viel mehr Tonnen CO2, die dort ausgestoßen werden. Und wenn wir denen sagen, ihr müsst jetzt irgendwie so schnell runter, so viel verbieten, dass sozusagen der Wohlstand, den ihr gerade erst anfangt, euch zu erarbeiten in China, die sind ja nun noch nicht so lange dabei, dass der gefährdet wird, dann werden die das nicht tun und dann landen wir am Ende bei 3 bis 4 Grad.
Darf ich ganz kurz noch auf das Argument mit Indien und China eingehen? Ja. Weil ich habe ja ein Buch über Ausreden beim Klimaschutz geschrieben und das ist eine dieser Ausreden. Es stimmt natürlich, dass absolut gesehen diese großen Blöcke China und Indien sehr viel emittieren. Aber wenn man das auf den individuellen Konsum runterrechnet, dann haben die pro Kopf Emissionen, die deutlich geringer sind als in Deutschland.
Ja.
In Deutschland sind wir da bei 9 bis 10 Tonnen CO2 pro Jahr, in China bei 6 bis 7 konsumbasiert. Indien noch einmal ganz klar drunter. Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen ein problematisches Argument, weil wenn wir uns jetzt zurücklehnen und mit den Fingern auf andere Länder zeigen, dann können die das genauso machen.
Okay, dann lass uns auf uns jetzt konzentrieren.
Dafür wäre es aber eben gerade so wichtig zu sagen, wenn sowas ist wie Klimakonferenz, ja, Deutschland kommt mit einem dicken Beutel voll Geld da an und verspricht eben auch Technologien, die effizienter, klimafreundlicher sind, als Entwicklungshilfe an ärmere Länder, Schwellenländer, ja, Entwicklungsländer weiterzugeben. Da kann man dann einen riesigen Hebel, um was zu erreichen. Wenn man da dann knausert, ja, dann verspielt man natürlich ganz viel an Hebel und Möglichkeiten.
Ich weiß nicht, ob es so konkret jetzt schon genannt wurde hier in der Diskussion. Grünes Wachstum, erklär mal, was genau ist das?
Ja, die Idee ist, dass man Wirtschaftswachstum erhalten kann und gleichzeitig Emissionen senken kann. Ja, es ist alles grün. Was man dafür braucht, ist halt sehr viel klimaneutrale Energie, also Ökoenergie. Und wenn wir jetzt endlos Ökoenergie zur Verfügung hätten, dann würde das mit dem grünen Wachstum wahrscheinlich teilweise funktionieren. Aber realistischerweise sind wir erstens auf einem Planet mit begrenzten Ressourcen und zweitens haben wir eben in den nächsten Jahrzehnten nicht diese Unmengen an Ökoenergie, die für dieses Wachstum notwendig wäre. Und ich glaube, wir müssen auch unterscheiden. Es gibt da Länder, die sehr arm sind, die sehr kleine Wirtschaftssysteme haben. Die müssen sich natürlich entwickeln, die müssen wachsen. Aber in Europa ist es eher eine Frage der Verteilung. Es wäre genug für alle da, aber der Wohlstand, das Wohlbefinden ist ungleich verteilt.
Rafid, was sagst du denn dazu? Welche Maßnahmen findest du besser?
Dass man allgemein aus der fossilen Energie aussteigt. Das ist der, wenn man so will, internationale Trend. Und es lohnt sich einfach nicht, nach wie vor weiterzumachen und dann das, was man jetzt ausgestoßen hat, nochmal irgendwie durch eine CO2-Zertifikat nochmal irgendwie auszugleichen, weil das ist so im Prinzip die Idee von Emissionenhandel, dass man irgendwie durch die Unterstützung von Waldprojekten woanders auf der Welt.
Nochmal, ne? Hier wieder den Emissionshandel auf EU-Ebene oder in Deutschland verwechselt mit diesen CO2-Zertifikaten für irgendwelche Waldprojekte.
Versucht, sich als klimaneutral zu inszenieren. Das geht so nicht. Wir müssen als gesamte Industrie, als gesamte Gesellschaft gucken, wie wir wirtschaften und allgemein aus der fossilen Energie aussteigen. Also, und Deutschland ist gerade bei 56% bei erneuerbaren Energie als Industrienation. Es geht. Ja? Also China ist Vorreiter in der erneuerbaren Energie, in der E-Mobilität und so weiter. Deutschland wird darunter auch wirtschaftlich leiden.
Burak, was würde das denn für Menschen mit einem kleinen Einkommen bedeuten, wenn wir uns vom Wachstum verabschieden?
Also ich glaube erstmal, dass es auch ein Recht ist, nach Wachstum zu streben. Ne? Wir wollen schneller, wir wollen besser sein, wir wollen schöner sein, wir wollen uns entwickeln.
Ja, Wachstum ist vielleicht jetzt ein provokatives Wort dafür, aber klar wollen wir uns weiterentwickeln. Ne? Jede Generation will die Welt für sich besser, lebenswerter und so weiter haben. Und klar ist Klimaschutz dafür ein Riesenthema, weil es ja Unsicherheit bedeutet, weil es Wohlstandsverlust auch bedeutet, wenn die Folgen von der Erderwärmung beispielsweise, die Folgen von Artensterben, von Versäuerung der Meere, von den ganzen planetaren Grenzen uns treffen. Aber Entwicklung, wenn man über Entwicklung, also Entwicklung würde wahrscheinlich jeder einem recht geben, das steckt aber leider auch hinter Wachstum. Ja, eine Volkswirtschaft, die nicht wächst, während Corona jetzt oder jetzt gerade zum Beispiel, die entwickelt sich auch nicht besonders krass und die wird auch nicht gerechter, weil dann werden die Verteilungskämpfe ja noch härter. Und wir sehen ja gerade in der deutschen Debatte, ja, also was passiert? Die Wirtschaft wächst nicht, eingehauen wird auf Geflüchtete und Arbeitslose. Die Sanktionen steigen, Bürgergeld wird unbequemer, ja, die Leistungen für Asylbewerber werden sogar jetzt reduziert zum Jahreswechsel. Ja, das ist jetzt kein sozialer Fortschritt, den wir da gerade erreichen. Und deswegen sollte man da, glaube ich, nicht sich keine Illusionen machen, zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie so eine Stagnationswirtschaft und dann wird alles ganz toll verteilt, weil wir uns plötzlich alle einig sind, mehr geht nicht. Das ist, glaube ich, ein Märchen.
Wir streben ja nach Wachstum. Aber viel wichtiger ist, alles, worüber wir hier sprechen, ist meiner Meinung nach eine Bildungsfrage. So, politische Teilhabe muss man bilden, über Klimaschutz muss man sprechen können, über Aktivismus muss man lehren, über Systeme muss man sprechen können. Wo sparen wir am meisten ein? In Sozialpolitik, an den Schulen, im bildungspolitischen Bereich.
Da hast du politische Forderungen, die du direkt für die Kompromissrunde aufheben kannst.
Weil wir sind ja, ich wollte schon mal vorweggreifen.
Wir sind ja kurz vor Neuwahlen, man darf ja ein bisschen träumen. Gülcan, Marisa, ich glaube, in den Punkten, die Burak gerade genannt hat, da stimmt ihr alle überein, oder? Aufklärung, wie wichtig das ist. Morten, grünes Wachstum, Degrowth, was ist deiner Meinung nach der Weg?
Ja, also grünes Wachstum sollten wir anstreben. Ob das dann möglich ist, wird sich zeigen. Dafür sollten wir jede klimaschonende Technologie nutzen, die es gibt. Das heißt, wir sollten Windräder ausbauen, wir sollten Solardächer ausbauen, wir sollten Kernkraftwerke wieder ins Netz, und zwar alle, die gehen. Und da kann man mal sehen, ob die Energie ausreicht, um ein solches grünes Wachstum anzutreiben. Ich würde jedenfalls stark dafür plädieren, darauf zu setzen und nicht von vornherein festzulegen, dass das nicht ausreichen wird und wir deswegen irgendwie sowas anderes brauchen wie ein Degrowth. Also mein Argument ist nicht, wir müssen nichts tun, weil China mehr ausstößt als wir, sondern China wird oder auch Indien und alle anderen Länder, die im globalen Süden sind, die werden ihren Wohlstand sich erarbeiten und notfalls machen die das mit Kohlekraftwerken. Das heißt, den Weg, den wir ihnen denen zeigen können, ist eigentlich nur, wie kann man klimaneutral werden und dabei so viel Wohlstand wie möglich erhalten. Wenn wir das schaffen, sind wir vielleicht auch ein Vorbild für den Rest der Welt.
Also Atomkraft würde ich mal aus seiner Gleichung rausstreichen wollen, aber im Grundsatz stimme ich ihm zu. Ja, er hat recht, grünes Wachstum per se auszuschließen oder Wachstum jetzt per se auszuschließen, ist erstens, wie gesagt, politisch schwierig und zweitens auch ökonomisch, denn wir haben ja Wachstum in den richtigen Bereichen, ja, also erneuerbare Energien, Batteriespeicher beispielsweise, Wasserstoffnetze, ja, all diese Dinge, die wir brauchen in Zukunft, da haben wir Wachstum, die Preise für Batterien sinken, die Preise für Solarpaneele sinken, all diese Sachen, die wir brauchen, um sie zu skalieren, um sie zu Massenprodukten zu machen und überall zu nutzen, passieren gerade. Es passiert noch nicht schnell genug, aber wir sind ja auch noch am Anfang, ja. Nur, da läuft man natürlich auch Gefahr, wenn die Gesamtwirtschaft stagniert, auch diese erneuerbaren Wachstumsbranchen mit zu töten, mit zu killen. Und das sollte man nicht machen, ja. Das würde dem Gesamtfortschritt schaden. Das würde den ausbremsen. Und in den Bereichen brauchen wir Wachstum. In anderen verordnen wir ja auch Schrumpfung, ja. Also für Kohlekraftwerke, für Atomkraftwerke, die haben wir da rausreguliert, ja, oder absehbarer Zukunft rausreguliert. So, und das ist auch okay. Dass das Bruttoinlandsprodukt dafür nicht der richtige Maßstab ist, ne, ist klar. Ich setze ein Auto vor die Wand, kaufe ein neues Auto, das wird neu produziert, steigt das Bruttoinlandsprodukt, sind wir dadurch reicher? Nein, ja, das ist Quatsch. Nur eben von vornherein zu sagen, wir machen jetzt Degrowth und Steady State, ja, und hoffen darauf, dass das dann alles gerecht verteilt wird, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Also, was sollte man machen? Naja, politisch erstmal dafür sorgen, dass all die Dinge, von denen wir mehr haben müssen und die günstiger sein müssen, das Grüne maximal ausbauen, ja, all in, fördern, subventionieren, Steuern runter dafür, perfekt, wunderbar, sehr gut. Wenn es gute Alternativen gibt, kann man dann auch gleichzeitig natürlich das Fossile noch teurer machen, dann hat das eine Lenkungswirkung, ja, sollte man unbedingt auch tun. CO2-Emissionshandel sehe ich skeptisch. Dazu gibt es übrigens auch diesen Artikel hier, Mythos-Emissionshandel, der Markt regelt eben nicht. Eine CO2-Steuer wäre besser aus vielen Gründen. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Jetzt interessiert mich aber natürlich eure Meinung zu diesem sehr kontroversen Thema. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich gegenseitig nicht vorwirft, im Ziel sich nicht einig zu sein. Ne? Denn das Ziel, planetare Grenzen einhalten, Erderwärmung möglichst bremsen, stoppen, ja, völlige Einigkeit. Die Frage ist nur, wie kommt man da am besten hin? Und klar, kann man sich ausrechnen, nee, ich will unbedingt Degrowth und die Leute sollen alle sich persönlich selbst optimieren. So, und dann hat man vielleicht in seiner Vorstellung die heile Welt, ja, aber wenn die sich realistisch, politisch nicht umsetzen lässt, dann bringt es ja nichts. Deswegen vielleicht erstmal den realistischeren, pragmatischen Weg. Die low-hanging fruits, ja, macht Obst, Gemüse, pflanzliche Produkte, Strom, Busfahren, Bahnfahren und so weiter erstmal günstig und guckt, dass die Leute das mehr nachfragen. Nicht mal das kriegen wir ja hin, muss man sagen. Da sind wir auf bodenlos schlecht. Nicht mal das kriegen wir hin. Das erstmal starten und dann gucken wir weiter. Lasst uns in den Kommentaren gerne drüber diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Die gibt's immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Steckt gerne den Geld für die Welt Newsletter aus. Link gibt's in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.